15 Staffeln. Jede Staffel ein Album und jede Episode ein Song. Das ist Be Kind, der ultimative Leonard Cohen Podcast mit Christoph Graf und Rolf Ableiter. Ihr hört Staffel 1 zum Album The Songs of Leonard Cohen mit 10 Episoden zu 10 Songs. Hallo Christoph.
Hallo Rolf.
Ja, wie das letzte Mal angedroht, fangen wir heute an mit unserem ultimativen Leonard Cohen Podcast. Wir begeben uns zurück ins Jahr 1967, soweit ich das weiß. Und Leonard Cohen hat sein erstes Album im Auge. Und es ist vielleicht ganz nett, wenn wir nicht direkt mit Suzanne anfangen, sondern einfach mal kurz über das Album selbst reden und vor allem darüber, was Cohen denn in dieser Zeit gerade so gemacht hat. Und wenn wir dich schon haben, dann musst du das jetzt einfach mal erzählen. Was war denn da so los?
Bis es letztendlich zu diesem Album gekommen ist, das ja praktisch für Leonard Cohen der Einstieg in die populäre Musik war, ist eigentlich relativ viel passiert. Und vieles ist von Leonard Cohen mittlerweile natürlich bekannt, dank des immer weiter anwachsenden Internets und der auch immer größer werdenden Basisliteratur. Aber es ist tatsächlich so, Leonard Cohen hat relativ lange gebraucht, bis er seine Texte vertont hat. Es ist bekannt, dass er begonnen hat als Schriftsteller. 1934 ist er geboren in Montreal im Victoria Hospital und hat dann dort an der Westmont High School letztendlich seinen Schulabschluss gemacht und begann letztendlich ab den Jahr 1950 seine ersten Gedichte zu schreiben. Das war auch die Zeit, an der er an der McGill University in Montreal tatsächlich Wirtschaft, Recht und auch Literatur studiert hat und hat in der Zeit tatsächlich als 17-Jähriger seine erste Band namens den Buckskin Boys gegründet. Es war so eine typische Studenten-Boy-Band und das war seine erste Band und ist dann in seinem, wie er es nannte, kreativen Schreiben an der McGill University tatsächlich 1955 auch mit dem damaligen McNaughton-Preis ausgezeichnet worden und hat dann auch seinen Abschluss an der McGill University gemacht. Und die ersten Gedichte sind dann auch tatsächlich als sogenannte Spoken Words 1956 auf einer sehr seltenen Schallplatte herausgekommen, die da hieß Six Montreal Poets. Das heißt, da war er einer von sechs. Und das ist ein sehr, sehr edles Album, Vinyl. Ich habe das Glück gehabt, im Jahr 2000, als es in Montreal eine sogenannte Leonard Cohen Convention an der McGill University gegeben hat, mir die dort tatsächlich für nicht wenig Geld, ich glaube 150 kanadische Dollar, habe ich mir die damals gekauft und bin froh, dass ich sie habe. Und dort hört man, dass er praktisch von seinem ersten Buch, das dann danach erscheinen sollte, Let Us Compare Mythologies, in den sogenannten McGill Poetry Series, das war so eine Buchserie, die an der University McGill herausgekommen ist, da sind halt einige seiner Gedichte von ihm vorgetragen. Und dann ein Jahr später, 1957, hat er tatsächlich auch erste Lesungen in Montrealer Cafés gegeben, wo er dann praktisch seine Texte vorgetragen hat. Und in diesem Zeitraum hat er auch einen seiner großen Helden, nämlich Jack Kerouac, kennengelernt. Das ist der Beat-Poet der damaligen Generation schlechthin. Und hat dann mit dem Abschluss und mit diesen ersten literarischen Anfängen begonnen, auch noch im elterlichen beziehungsweise im familiären Bekleidungsunternehmen seines Onkels gearbeitet und hat dann auch tatsächlich, das ist auch ein Kuriosum, einen damals und bis vor ein paar Jahren unveröffentlichten Roman A Ballad of Lepers geschrieben. Und dieses Teil hat es lange, 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 lange Zeit seltsamerweise nicht an der McGill University in Montreal, sondern an der University of Toronto, war das Manuskript im Archiv gelagert. Ich hatte einmal einen Trip nach Toronto an die University of Toronto gemacht und habe dort auch nachgefragt, ob man das mal einsehen konnte. Und das konnte man tatsächlich. Und bis zu einer gewissen Zeit, heute ist es nicht mehr der Fall, konnte man sich da auch Kopien davon machen und hat dann tatsächlich das Originalmanuskript eines Leonard Cohens dort zu lesen bekommen. Und das waren so die ersten literarischen Anfänge, aber bis es jetzt dann zu diesem ersten Album gekommen ist, vielleicht doch noch so ein paar kleine, ich sag's mal, Rahmendaten. In diesem Zeitraum hat er auch, und das war im Jahre 1959, ein Stipendium bekommen für kreatives Schreiben, und zwar in London. Dort hat er dann in der Ham Street, High Street gewohnt und kaufte sich dort auch so seine erste berühmte Schreibmaschine. Das war eine alte Olivetti 22, also richtig schönes altes Klapperteil.
Tatsächlich selbst besitze.
Oh, sehr schön.
Ja, wirklich, schön. Ein wunderbares Exemplar davon habe ich von der Olivetti.
Perfekt.
Ein ganz tolles, komplett mit allem Zubehör. Das sieht aus wie neu. Unglaublich.
Da kennst du ja den Sound dieser Schreibmaschine.
Ja, natürlich. Und ich schreibe auch Texte damit, weil es einfach herrlich ist.
Und es gibt ja auch wirklich auch schöne Bilder auf den Plattencovern, wo er praktisch dann da sitzt und an der Olivetti schreibt. Die hat er dann auch mit nach Hydra genommen. Und das war tatsächlich, ich sag's mal, die große Kehrtwende, wo er dann praktisch von London nach Hydra, Griechenland, man kann es schon fast sagen, ausgewandert ist. Ist aber seit 1960 von Hydra immer wieder ständig zwischen Hydra und Montreal ist er hin und her gereist und hat aber dann auch tatsächlich Bücher veröffentlicht, wie zum Beispiel seinen zweiten Gedichtband Spice Box of Earth. Danach ist er nach Kuba gereist und hat dann 62 zum ersten Mal auch so eine, ich sage jetzt mal so eine kleine Trendwende, seinen japanischen Zen-Meister Sasaki kennengelernt. Und das war so auch der Beginn für das Interesse für andere Religionen, sage ich mal. Er ist ja ein geborener Jude, was man in seinen Texten natürlich in vielen, vielen, fast in allen Texten herauslesen kann. Aber er war halt auch immer offen für andere Religionen. Wir werden auch an dem einen oder anderen Song, was von Leonard Cohen eigentlich unbekannt ist, es sind auch zwei Songtexte, die islamischen Hintergrund haben. Das ist auch hochinteressant, aber auch natürlich sehr viel Zen-Buddhismus. Und 1963 hat er dann seinen ersten Roman The Favorite Game, also das Lieblingsspiel, herausgebracht. Und dafür hat er dann tatsächlich den CBC-Preis bekommen, hat er $500 dafür bekommen. Und das ist auch nicht nur in Kanada erschienen, sondern auch in England. Und da merkt man auch schon sehr viel, wie Cohen mit all dem, was ihn immer irgendwie beschäftigt hat, dieser innere Struggle, nenne ich das jetzt mal, also alles so Schmerz, Verlust, Angst, Schuld, Einsamkeit, Liebe, also das, was man Cohen immer gerne so ein bisschen nachsagt, nämlich diese Melancholie. Aber wenn man sein Lieblingsspiel liest, wo ja praktisch sein alter Ego, also das sind zwei Personen, die da eine Rolle spielen, nämlich der Kranz und der Braveman, das sind so zwei Kumpels in den 50er, 60er Jahren, die praktisch Montreal by Night unsicher machen, und er erzählt da auch sehr viel aus seiner Heimat und über seine Wurzeln, und das fließt irgendwann später, ich hole jetzt sehr, sehr weit aus, ich weiß, aber das spielt dann alles sehr später in die Songs mit hinein. Und auf Hydra, wo er dann immer wieder hin und her gefahren ist, hat er dann natürlich auch so seine große Liebe Marion Eilen kennengelernt und hat dann auch dort einen weiteren Roman, nämlich Beautiful Losers, begonnen, 1964. Und Dann sind wir schon Mitte der 60er Jahre und dann hat er dann auch irgendwann mal, ich sage jetzt mal, den Kontakt zu Musikern bekommen, weil er halt eben dann auch irgendwann mal so in New York hängen geblieben ist, weil er fuhr tatsächlich nach dem zweiten Roman, fuhr er nach Nashville. Und hatte den Tipp bekommen, ey, wenn du Musik machen willst, geh doch mal nach Nashville. Und Musik wollte er eigentlich, und das ist eigentlich so die Quintessenz, auf die ich jetzt mit einer langen Vorrede hinaus will. Er hat dann irgendwann festgestellt, mit seinen Gedichtbänden und mit seinen zwei Romanen, davon kann er nicht leben. Er hat zwar Anerkennung bekommen, er hat Preise gewonnen. Er war so der Geheimtipp. Er war in der Zeit so als der ja so der Montrealer Bob Dylan bekannt geworden. Aber er hat damit kein Geld verdient.
Ja, ja.
Und
wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, weil
unbedingt, weil sonst höre ich nicht mehr auf.
Tatsächlich finde ich das ja auch sehr interessant und ich erzähle das auch immer ganz gerne auf der Bühne, weil Er hat großartige Bücher und Gedichte geschrieben, aber er war halt weit davon entfernt, davon zu leben, wie du es auch sagst. Und ich stelle mir da immer vor, dass es gibt da so eine Mutter und der Sohn möchte Schriftsteller werden. Und die Mutter sagt dann, um Himmels Willen, jetzt will er Schriftsteller werden. Und sagt dann aber, es ist mein Sohn und ich liebe ihn über alles, komm, probier es einfach. Und so nach ein paar Jahren kommt dann dieser Junge zur Mutter zurück und sagt, Mutter, du hattest so recht. Das mit der Schriftstellerei, das war gar nichts. Und die Mutter sagt, Gott sei Dank. Mein Junge, was machst du denn jetzt? Und er sagt, na, jetzt mache ich Musik. Das ist eine sehr lustige Geschichte, die ich mir immer so vorstelle, aber tatsächlich, er hat das gemacht und ich weiß, er ist ganz großer Country-Fan gewesen,
genau.
Weswegen er natürlich dann auch Nashville, für ihn Nashville natürlich auch eine gute Adresse erstmal war.
Er ist aber noch nicht nach Nashville, aber diese Country-Liebe, die wir ja auch in späteren Songs immer wieder mal auf verschiedenen Alben herausgehört haben, das nach Nashville ist er noch nicht gegangen. Er hatte damals 66 tatsächlich aufgrund dieses Inner Struggles schreiben zu wollen, schreiben zu müssen aus einem inneren Drang heraus, aber eben nicht davon leben zu können, hat er tatsächlich auch so einen kleinen seelischen Absturz gehabt und da hat er dann auch seine ersten Drogen Erfahrungen gemacht und wollte also nach Nashville, ist aber tatsächlich in New York hängen geblieben. Wenn man die Strecke von Montreal nach New York sieht, das sind so 300, 350, 400 Meilen, das ist so ein Autotrip von 4, 5, 6 Stunden. Das ist also für, ich sag's mal, Nordamerikaner ein Katzensprung und der wollte halt eben über New York nach Nashville, ist aber tatsächlich in New York hängen geblieben und hat dort dann im Chelsea Hotel, ganz große Geschichte, gibt es ja auch einen Song drüber, werden wir auch noch lange drüber reden, und hat dann dort im Chelsea Hotel erstmal ein Zimmer bezogen und hat dann dort auch Janis Joplin und viele andere, zum Beispiel Nico von Velvet Underground, Andy Warhol, aber auch ein Dylan, sehr viele Künstler der damaligen Zeit dort kennengelernt und ist dort dann erst einmal in die New Yorker Künstlerszene eingetaucht. Übrigens auch Kontakt zu Lou Reed von Velvet Underground bekommen, der ihm dann auch die Laudatio für die 2008 Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame gesprochen hat. Und ist aber dann auch immer wieder nach Hydra zurück und Hydra, New York, Montreal. Er war also ständig in irgendeiner Art und Weise am Treiben. Aber wir kommen der Sache näher. Wir sind schon im Jahre 1967, als am Ende des Jahres, deswegen gibt es tatsächlich zwei Veröffentlichungsdaten. Meistens wird das Jahr 1968 genannt, aber es ist tatsächlich am Ende Dezember 1967 ist das Album erschienen und war das erste von 14 Alben zu seinen Lebzeiten und wir werden 15 Alben besprechen und werden halt eben noch das letzte Thanks for the Dance natürlich auch mit aufnehmen. Und 1967 hat er dann diesen Kontakt, 66, 67 diesen Kontakt dann über diese New Yorker Künstlerszene auch zu Judy Collins bekommen. Die tritt dann tatsächlich beim Newport Festival mit ihm auf und er hat auch eine kleine Liaison dort mit Joni Mitchell gehabt. Und das ist dann alles so 66, 67 passiert. Und die Judy Collins, auch eine Joni Mitchell, die ihn auch öfters mal in Montreal besucht hat, die auch in seinem Haus war, die beiden haben ihn quasi dazu bewogen, hey, mach doch mal ein Album. Und die Judy Collins war diejenige, die den Song Suzanne, über den wir gleich reden werden, praktisch auch zum ersten Mal aufgenommen hat. Also sie hat ihn öfters mal angerufen und hat gesagt, hey, hast du neue Texte? Oder kannst du mir nicht mal irgendwie was vorspielen? Und dann hat er tatsächlich übers Telefon Suzanne vorgespielt. Und sie hat gesagt, super, darf ich das aufnehmen? Und dann hat sie das als erstes, ein Jahr vor der offiziellen Veröffentlichung von Leonard Cohen selbst zum ersten Mal auf einer Platte veröffentlicht. Das war so die Vorgeschichte zu dem Album und vielleicht noch ganz kurz, auf diesem Album sind dann tatsächlich 10 Songs erschienen, also der erste Suzanne, Master Song, Winter Lady, The Stranger Song, Sisters of Mercy, So Long Marian, Hey That's No Way to Say Goodbye, Stories of the Street, Teachers und One of Us Cannot Be Wrong. Und das Interessante dabei ist, 4 dieser Songs handeln von Beziehungen zu Frauen.
Ja. 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 Und das den Cohen-Kenner verwunderte das nicht wirklich, denn das war natürlich eins seiner großen Themen immer gewesen. Jetzt ist es natürlich so, wir haben ja gesagt, wir machen das ganze Album von Song 1 bis Song 10, also quasi die heutige Folge dreht sich um den ersten Song auf diesem Album und das ist tatsächlich eben Suzanne. Für mich ist das besonders toll, denn Suzanne war ja auch das erste Stück, das ich von Cohen damals, ich habe es in der Pilotfolge erzählt, in dem Zelt auf Musikkassette gehört habe und so begeistert war von dem Text, weil er so rätselhaft ist und weil er so wunderbare Bilder baut und man so viel Dinge darin erkennen kann. Und naja, wenn wir uns jetzt mit Suzanne anfangen wollen zu beschäftigen, wie wollen wir es denn tun? Wollen wir tatsächlich den Text durchgehen oder wollen wir einfach mal anfangen, darüber zu reden, wie Cohen überhaupt geschrieben hat?
Ja, das Letztere, weil ich bin mittlerweile der Meinung, also ich habe auch natürlich viel über Cohen und das Album und Suzanne geschrieben, aber mittlerweile gibt es ja unheimlich viele Interpretationen. Es gibt unheimlich viel, auch ich nenne es jetzt mal Übersetzungsversuche. Also ich würde mir auch nicht anmaßen, Leonard Cohens Texte unbedingt ins Deutsche oder in irgendeine andere Sprache, wenn das ein anderer ist, zu übersetzen. Ich finde, es ist nicht notwendig. Ich finde, es ist bei Leonard Cohen wert, wenn man nicht Englisch spricht oder versteht, Englisch zu lernen. Das ist es wirklich wert, weil, also ich sag mal, seine Sprache ist nicht so schwer, dass man sie nicht versteht. Und wenn man sie dann versuchen würde zu übersetzen, und ich habe da schon gruselige Übersetzungen lesen müssen, und vor allem, das ist das, was mich am meisten immer so stört, es geht nicht darum, Cohen zu erklären, aber viel schlimmer ist es, wenn man Cohen verklärt. Und ich bin der Meinung, man muss diese Texte für sich stehen lassen und vielleicht ist es ganz gut, gerade am Anfang, gerade bei dieser Folge 1 und gerade auch bei Suzanne, der für mich der Sigtune-Song schlechthin für Leonard Cohen ist, auch über oder neben Hallelujah, der mit Sicherheit eine wahnsinnig hohe Popularität erfahren hat, aber Suzanne steht eigentlich für all das, was Cohen macht. Er schreibt letztendlich über sich.
Ja.
Und über seine Erfahrungen, über sein Leben er schreibt. Mir hat er mal im Interview gesagt, er ist so ein Reporter des eigenen Ichs.
Ja.
Und diese Formulierung hat mir sehr gut gefallen. Aber ich glaube, sowas Ähnliches hast du auch schon mal in deinen Konzerten gesagt. Der schreibt eigentlich nur über sich selbst.
Genau, also letztendlich, ich sage es auch immer so, viele gehen ihm auch wirklich auf den Leib. Jetzt sehr witzig gesprochen, weil er natürlich so unglaubliche Bilder fabriziert in seinen Texten. Aber er verarbeitet ja eigentlich nur sich, aber er macht es so geschickt, dass jeder sich drin findet oder dass man irgendwas ganz Großes darin sucht, aber letztendlich tatsächlich er schreibt über sich. Und das ist bei Suzanne ist das ja wirklich auch ganz offensichtlich, weil diese Person Suzanne gab es ja oder gibt es tatsächlich, ich denke, sie lebt noch. Und es war die Frau eines befreundeten Malers, glaube ich, oder eine. So
genau.
Habe ich es in Erinnerung.
Also genau, also das ist das, was oft auch ein bisschen verklärt wird. Es gibt tatsächlich zwei Suzannes im Leben von Leonard Cohen. Eine Suzanne, das ist die Mutter seiner beiden Kinder, Lorca und Adam Cohen. Und die Suzanne, die hier mit dem Song Suzanne zu tun hatte, lange bevor er tatsächlich die Mutter seiner beiden Kinder später kennengelernt hat, also ist eigentlich die Suzanne Vaillancourt, eine geborene Verdal. Also es ist nicht die Suzanne Elrod, die später die Mutter seiner Kinder wurde, sondern es ist diese Suzanne Vaillancourt, ich hoffe, ich tue es richtig aussprechen, eine geborene Suzanne Verdal. Und sie war eine Freundin aus Montreal, die er kannte. Sie hat ihn öfters auch in Montrealer Cafés getroffen, aber sie hatte keine Liebesbeziehung zu ihm. Vielleicht eine platonische Freundschaft, ja, aber keine Liebesbeziehung. Sie war tatsächlich mit jemand anderem zusammen. Und über das, was Cohen mit ihr teilweise erlebt hat oder gesehen hat, und das finde ich immer ganz schön in diesem einen Text, Suzanne nimmt dich mit zu ihrem Platz am Fluss, Susan takes you down to the place near the river, und da tut er auch diese Bilder schon beginnen lassen, weil dieser Fluss ist der St. Lorenz-Strom in Montreal. Und er war damals in der Altstadt von Montreal, die praktisch unten am Hafen liegt. Und da tut er uns mit sehr vielen Bildern quasi verwöhnen und praktisch die Umgebung von dort auch beschreiben. Wenn er zum Beispiel auch über The Lady of the Harbor, wer in Montreal nicht war oder nicht auf den Spuren von Leonard Cohens Texten mal durch Montreal gezogen ist, weiß das nicht. The Lady of the Harbor ist eigentlich eine Figur auf einem Turm einer Kirche mit Blick auf den St. Lorenz-Strom, die damals letztendlich so die erste große Kontaktaufnahme mit dem Montrealer Hafen war für die Seeleute. Das heißt, wenn die The Lady of the Harbor gesehen haben, wussten die, sie waren zu Hause. Und das sind so Bilder, mit denen Leonard Cohen sehr gerne spielt.
Ja. Ja, ich finde es auch wirklich ganz fantastisch, weil nämlich mit diesen Bildern, sie haben ja immer auch noch dann eine zweite Ebene, weil The Lady of the Harbor kann natürlich auch etwas anderes sein. Ne? Also er schafft es damit eben, ein Bild aus der Realität in eine neue Ebene zu überführen, die den Menschen, die diese Texte hören, auch wenn sie diese Lady of the Harbor, wie du jetzt sagst, im Original nicht kennen, dann eben etwas haben, um zu interpretieren, was er denn damit sagen möchte. Und das ist was ich bei ihm immer wieder sehe. Das ist wirklich ganz fantastisch. Und bei Suzanne ist das wirklich ganz, ganz besonders stark vertreten.
Genau. Und auch das, was er auch immer wieder gerne zitiert wird, dieses Tea and Oranges, das ist tatsächlich ein Bild, wo man sich denkt, mein Gott, was soll das? Ist das eine Symbolik? Will er damit uns irgendwie was ganz Besonderes, kurz Besonderes erklären? Nein, will er nicht. Der erzählt einfach nur, dass die zwei Tee getrunken haben und eine Orange geschält haben und dabei gegessen haben. Das ist einfach ein Bild, dass er, eine Erinnerung an diese Suzanne und dass er mit ihr halt Tee getrunken hat und eine Orange gegessen hat. Und das fließt halt eben in diesen Text hinein. Also ich glaube, man darf Cohen nicht zu überinterpretieren. Und ich verwende gerne tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes in Anführungszeichen folgendes Bild. Für mich ist Cohen von Anfang an bis zum Schluss ein Maler. Ein Maler mit Worten, die er auf eine Leinwand malt, in Form seiner Texte, unterstützt natürlich mit Melodien und Rhythmus und seiner Musik. Und dann lässt er halt einfach ein Bild entstehen.
Ja.
Und es ist so, wie wenn du in ein Museum gehst und dir ein Bild anschaust. Jeder, der sich das anschaut, hat da eine andere Interpretation dafür. Und genau das ist das, was Leonard Cohen mit seinen Texten tut, insbesondere eben mit diesem Suzanne-Song. Das ist das, was ihn letztendlich auch einzigartig macht. Mhm. Und in unserer Folge Zero haben wir ja auch schon die Parallelen zu Bob Dylan hergestellt. Ich denke, das sind die beiden, die das in der populären Musik am besten konnten. Und Cohen ist, ich sage jetzt mal, nicht so produktiv, weil er halt eben nur ein Drittel von den Alben rausgebracht hat wie Dylan. Aber die arbeiten quasi auf dieselbe Art und Weise. Sie malen Bilder mit Text und Musik und wir dürfen sie uns anschauen und uns Gedanken dazu machen.
Ja, und das Schöne ist wirklich, weil ich finde, ich sehe das wirklich ganz exakt genauso. Ich vergleiche das auch immer mit einer Melodie. Eine Melodie ohne Text kann einfach nur schön sein. Und sie macht irgendwas mit einem, aber es ist einfach nur eine Melodie. Sie sagt überhaupt gar nichts aus. Sie hat keine Message, sie hat keinen erhobenen Zeigefinger, sie hat gar nichts. Es ist einfach nur eine wunderschöne Melodie. Und so hat Leonard Cohen die Schönheit der Worte genutzt. Wirklich wie Rilke es auch gemacht hat, zum Beispiel. Einfach nur, es waren schöne Worte. Er hat nicht gesagt among, sondern amongst. Das ist alleine die Ausdrucksweise. Also das ist das, was mich fasziniert. Einfach die Schönheit der Worte. Wie du sagst, man muss es nicht verstehen. Es ist einfach wie ein Gemälde. Man schaut es an und es ist einfach wunderschön. Und das konnte er wirklich in Perfektion, meiner Meinung nach sogar noch deutlich besser als Bob Dylan. Aber das ist natürlich jetzt meine persönliche Meinung, aber Leonard Cohen hatte diese Schönheit der Worte. Ich glaube, damit hat er auch wirklich, deswegen hat er so lange geringt mit diesen Texten, weil jedes einzelne Wort musste genau das Richtige sein, damit es schön klingt, wenn er es spricht oder wenn er es singt. Und das ist wirklich ganz fantastisch und bei Suzanne unglaublich gut gelungen.
Genau. Und auch das ist nicht so oft zu lesen und nicht so oft bekannt geworden. Diese Suzanne Vaillancourt war ja Tänzerin in Montreal und sie war die Frau eines Montrealer Bildhauers, dem Armand Vaillancourt. Und wenn er sie mal besucht hat, hat er natürlich dort auch Skulpturen und bildhauerische Kunstwerke gesehen. Und da beschreibt er ja auch in Suzanne diesen makellosen Körper. Das ist ein Bezug auf eine dieser Statuen, die er dort gesehen hat.
Wahnsinn.
Oder auch, wenn es darum geht, mit diesen, ja, haben wir schon gesagt, Tee und Orangen, oder auch den Blick auf den River. Das ist tatsächlich so gewesen, dort, wo die Suzanne gewohnt hat, wenn er dort aus dem, und er sie besucht hat und er dort aus dem Fenster geschaut hat, hat er einfach den St. Lorenz-Strom gesehen. Und das sind alles, wie gesagt, das Ganze ist von mir aus eine Liebesgeschichte, ja, aber nicht eine Liebesgeschichte zu einer Frau, mit der er eine Liebesbeziehung hatte, sondern zu einer platonischen Liebe und hat einfach in diesem Text von Suzanne einfach seine gesamten Erinnerungen an diese Frau zusammengefasst.
Ja, ja. Und auch, ich glaube auch der Text besteht ja aus drei Teilen und im zweiten Teil, da ist ja dann Jesus, also Jesus, ein großes Thema. Ich glaube, auch das wird viel zu wichtig genommen, weil ich meine, dass das einfach die Gespräche mit Suzanne waren, die er führte, weil er sagt ja auch immer, sie hatten sehr tiefe Gespräche und sie haben mit Sicherheit sich auch über Gott und die Welt und über Religion und über Jesus und weil er war Jude, sie nicht. Ganz bestimmt ist das im zweiten Teil eben auch verarbeitet.
Jesus was a sailor when he walked upon the water.
Ja.
Man könnte ja wirklich jetzt vielleicht auch, wenn ich jetzt in die Gefahr komme, doch interpretieren zu wollen, das Bild in der Bibel, ich weiß nicht, ob wir wirklich dran glauben sollten, dass da jemand übers Wasser gelaufen ist. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten. Ich bin selbst Christ und katholischen Glaubens, aber das Bild, da bin ich zu viel pragmatisch. Damit habe ich ein bisschen Probleme. Das ist vielleicht auch nur über die Jahrhunderte, Jahrtausende zu einem Bild geworden, das eine Bedeutung hat. Und er tut das praktisch vielleicht damit erklären, ja, der Jesus war ein Seemann und der konnte halt übers Wasser laufen. Mit was auch immer.
Ja, das ist ganz toll. Und das finde ich auch einen sehr guten Gedanken. Nur glaube ich tatsächlich, weil er kommt ja quasi, er stellt die Susanne vor im ersten Teil, erzählt davon, wie er sich mit Susanne trifft, wie sie Tee trinken und dass sie so ein bisschen crazy ist. Alles das erzählt er ja über sie. Und dann kommt er im zweiten Teil direkt, Jesus was a sailor when he walked upon the water. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass er eben aus den Gesprächen heraus von Susanne, dass vielleicht haben sie darüber geredet und er hat gesagt, ja gut, Jesus, der ist doch niemals übers Wasser gelaufen. Dann war es halt einfach ein Seemann. Und
genau.
Vielleicht ist es in diesen Gesprächen so entstanden und er hat es dann so verarbeitet. Und den Gedanken finde ich eigentlich total klasse, weil es macht mir gerade eine richtige Gänsehaut, weil ich die beiden richtig sehe, wie sie zusammensitzen und reden und philosophieren.
Genau. Und das war ja, also verstärkt wird ja dieser, ich nenne es jetzt mal, Susanne sehe ich auch als so eine Art Traumbild oder ein Bild von einem Traum. Und für mich hat der ganze Text auch als literarische Vorlage, bevor es zu einem Lied geworden ist, ist das für mich, wie gesagt, so ein Bild, wo der Dichter, der Rockpoet Leonard Cohen, seine Susanne auch ein bisschen als half crazy bezeichnet und von ihr sagt, dass er ihr Tee und Orangen aus dem fernen China bringt und anbietet und mit diesen Zeilen, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover, lässt sich dieses you in diesem Text ja quasi als das Ich quasi interpretieren und dadurch wird letztendlich das Ganze ja auch irgendwie am Ende auch aufgelöst, aber eben nicht in der Art, wie man es erwartet, in der großen Liebe, sondern eben eher auf so einer Art spirituellen Ebene und deswegen auch, for he's touched her perfect body with his mind. Also das hat ihm vielleicht auch gereicht. Vielleicht wollte er gar nicht diese physische Liebe mit ihr haben, sondern die geistige Liebe, die platonische Liebe war für ihn in dem Moment genug. Noch dazu wusste er, dass sie verheiratet war.
Ja, und auch da muss ich vielleicht ganz lustig, weil wenn wir das Lied spielen live, muss ich immer kämpfen, dass ich diese ganzen Sachen nicht verwechsel. You can trust her, she will trust you. Das ist einfach nur so eine lustige Anekdote, weil das ist für mich immer ein Kampf und ich habe das schon mehrfach falsch gemacht und denke dann immer um Himmels Willen, wenn da jetzt jemand so wie du im Publikum sitzt und mir zuhört, dann kriege ich danach Ärger. Aber das ist wirklich, das ist so fantastisch geschrieben von ihm. Wirklich ganz, ganz toll. Ich wollte auch noch auf die Gesangsmelodie und auf die Gitarrenmelodie kommen. Weil,
unbedingt, du bist der Musiker von uns.
Weil auch da hat er bei Susanne etwas gemacht, das man zu dem Zeitpunkt so einfach noch gar nicht gehört hat. Also dieses extrem reduzierte und dieser Wechsel von Dreiviertel und Vierviertel. Und also es ist ganz geschickt gesetzt, wenn man es so hört, meint man, es wäre ganz einfach und ganz simpel, aber es ist wirklich ganz geschickt gesetzt. Da hat sich da wirklich sehr detailliert Gedanken gemacht. Und auch das ist etwas, das man bei vielen seinen Songs immer wieder hört. Man meint, sie werden so einfach, aber sie sind bis auf die letzte Kleinigkeit genau gesetzt. Auch wie diese Gesänge, die Chorgesänge gesetzt sind bei Suzanne gleich von Anfang an. Das ist so unglaublich schön gemacht und so detailliert gemacht. Es ist einfach ein unglaublicher Song. Also, dass wir mit dem anfangen, ist ja schon völlig verrückt.
Das ist richtig, aber er steht quasi für, aus meiner Sicht, tatsächlich für das Gesamtwerk von Leonard Cohen. Und für mich so ein Indiz dafür ist, dass er diesen Song immer auf jeder Tournee über Jahrzehnte hinweg immer in seinem Programm drin gehabt hat. Man weiß ja von vielen Künstlern, die dann irgendwann mal sagen, oh nee, ich möchte jetzt nicht immer nur mit dem einen Song, mit dem ich mal einen riesen Erfolg gehabt habe, identifiziert werden. Ich lasse den mal weg oder ich mag den schon gar nicht mehr. Aber nee, er war einer von denen, die gesagt haben, nee, der Song wird gerne gehört. Und deswegen spiele ich ihn auch. Und er ist mir auch wichtig, weil er letztendlich auch für die literarische Basis, von der er kommt, steht. Und letztendlich ist er auch auf sehr vielen Alben erschienen. Also er ist praktisch auf fast jedem Live-Album mit dabei. Nee, nicht auf fast jedem, sondern auf jedem.
Nein, da muss ich einhaken. Er ist nämlich auf Field Commander Cohen Tour. Da ist nicht er leider drauf. Nicht drauf. Weil da beschweren sich immer so viele, dass er nicht drauf ist. Aber das sei eine Randnotiz.
Ja. Nee, da hast du vollkommen recht und das ist auch ganz wichtig, dieser Randnotiz. Aber ich meinte jetzt wirklich tatsächlich diese Cohen Live von 1994 war es. Oder halt eben auch Live at the Isle of Wight Festival, Songs from the Road und natürlich auch dieses letzte Live-Album Live in Dublin. Also das war ihm immer wichtig, dass dieser Song mit dabei ist. Aber ich habe auch noch eine kleine Anekdote dazu, nämlich mit der Veröffentlichung des Textes und auch des Liedes, übrigens das gesamte Album ist in New York innerhalb einer Woche eingespielt worden. Und tatsächlich ist mit der Veröffentlichung des Textes sind auch die Rechte an dem Song von Suzanne verloren gegangen.
Genau, das ist nämlich das Interessante, weil das wollte ich dich nämlich vorhin noch fragen. Er hat es ja mal auf der Bühne, ich habe irgendwann mal irgendeinen Clip gesehen, da hat er gesagt, die Rechte zu Suzanne hat er abgegeben und hat nie in seinem Leben an Suzanne etwas verdient. Ist das so richtig?
Nicht ganz. Also es ist tatsächlich so, dass er im Zuge dieser Erstaufnahmen hat er tatsächlich ein Stück Papier unterschrieben, das er nicht sorgfältig genug durchgelesen hatte. Und damit vertraute er letztendlich einem, ich nenne es jetzt mal Manager, von damals sein Werk an und verlor quasi, man muss ja immer unterscheiden zwischen Copyrights und oder Urheberrechten und Nutzungsrechten. Das heißt also, er konnte zwar seinen eigenen Song nutzen, weil er halt der Urheber war, deswegen wurde er auch da immer genannt, aber die Nutzungsrechte des Songs, von denen hat er sich letztendlich durch diese Unterschrift, hat er praktisch die Nutzungsrechte verloren. Und die hat er tatsächlich für 25 Jahre verloren und hat dann, als er irgendwann mal wieder ein bisschen Geld gehabt hat und die Möglichkeit hatte, hat er dann seinen eigenen Song in den 90er Jahren neben zwei, drei weiteren wieder zurückgekauft.
Wahnsinn. Es ist ja auch, dazu muss man natürlich auch etwas aufklären, dass das Urheberrecht und das Nutzungsrecht in Amerika ganz anders ist als hier bei uns. Hier bei uns ist das Urheberrecht unveräußerbar. Also wenn, was ja auch irgendwo logisch ist, wenn ich ein Stück geschrieben habe, dann bin ich der Urheber und bleibe es. Aber in USA kann man tatsächlich das Urheberrecht, also die Nutzung des Urheberrechts, so rum kann man es ja irgendwie versuchen auszudrücken, veräußern, was bei uns gar nicht geht. Und das hat er tatsächlich eben für 25 Jahre gemacht.
Genau.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über Susanne geredet, mit welchem Song werden wir denn weitermachen? Der zweite Song ist
Master Song.
Der Master Song. Das wird besonders interessant. Ich freue mich da wirklich wahnsinnig drauf. Also ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass heute sehr viele Menschen sehr viel über Susanne, über den Ursprung und vor allem natürlich über Leonard Cohen gelernt haben, dank deiner Wahnsinnsexpertise. Ich bin wirklich ganz begeistert und ich bin gespannt auf den Master Song, denn das ist ein Song, bei dem sehr viel interpretiert wird und der sehr, sehr kryptisch geschrieben ist. Da werden wir sehr viel Freude haben, glaube ich, bei diesem, bei diesem Stück. Eine Sache noch, wir haben in der Pilotfolge davon gesprochen, dass wir in 14-täglichen Abständen immer wieder neue Folgen veröffentlichen. Wir haben das mal zusammen durchgerechnet, weil es sind 150 Folgen und wir kämen mit den Pausen dazwischen auf, was sagtest du, 6 Jahre?
Ja, 5, 6 Jahre. Das könnte ein bisschen lange sein. Wir haben also ein neues Konzept entwickelt.
Da mussten wir nochmal drüber nachdenken und von daher ist es so. Und wenn ihr jetzt Susanne hört, dann könnt ihr direkt weiterhören, denn wir werden immer ganze Staffeln veröffentlichen. Und eine Staffel ist ein Album, das heißt mit Veröffentlichung der Pilotfolge und dieser ersten Folge ist die ganze Staffel veröffentlicht. Ihr könnt also jetzt euch zurücklehnen und einfach alle 10 Songs durchhören und in unregelmäßigen Abständen, sage ich jetzt einfach mal, werden wir immer neue Staffeln, also wieder neue Alben veröffentlichen. So haben wir es jetzt geplant und ich denke, so ist es auch ein ganz guter Plan.
Ein kleines PS hätte ich noch.
Ja.
Für diejenigen, die sich für den Song Susanne begeistern können, dürfen sich gerne der zweiten Strophe ein bisschen widmen. Und wenn sie jemals mal nach Montreal, Quebec kommen und sich ein bisschen Zeit nehmen, werden sie feststellen, dass da sehr viele Textzeilen in der Stadt erkennbar sind. Wow, das heißt, in dieser zweiten Strophe von Susanne wird eigentlich sehr viel über Leonard Cohens Geburtsstadt Montreal erzählt. Ebenso wie es sehr viele Hinweise in dem Roman Das Lieblingsspiel gibt, in dem es auch sehr viele autobiografische Bezüge zu seiner Heimatstadt gibt.
Wahnsinn. Dann würde ich jetzt vorschlagen, ihr hört einfach nicht die nächsten Folgen an oder ihr hört sie an und zwar während ihr im Flugzeug sitzt nach Montreal, um euch dort die Stadt anzuschauen. Auf alle Fälle freuen wir uns, wenn ihr uns weiter folgt in dem Podcast, würde ich mal sagen. Und wenn ihr alle Folgen von uns hört, macht Werbung für uns, teilt uns auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer ihr uns teilen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge zum Mastersong und solange können wir nur sagen, bleibt freundlich, nämlich
be kind.